Heute sprechen wir mit dem Host dieser Show, und zwar mit Silke Dütz von Winner Consult. Sie arbeitet seit 15 Jahren im Projektmanagement, ist mit Schweden ganz arg verwurzelt und sie steht für echte Teamarbeit. Wenn du wissen willst, warum eigentlich alles in ihrem Leben ein Projekt ist, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Herzlich willkommen, Silke. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich heute mal auf dem anderen Stuhl sitzen darf und ich freue mich total drauf, dass du heute der Host bist, Sophia von Studio Umi, und dich bereit erklärt hast, mich mal zu interviewen. Mal gespannt, wie das läuft.
Ja. Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Was war dein erster Job und was hast du da gelernt?
Ja, das ist ja meine Standardfrage. Schön, dass du die auch nutzt. Ja, ich habe relativ viele Schülerjobs gemacht. Einer war auf jeden Fall, ich habe in einer Eisdiele gearbeitet. Der Traumjob eines jeden Schülers. Ich konnte bloß irgendwann das Eis nicht mehr sehen und riechen und wollte nur noch herzhaftes Essen. Also das wird schnell alt, so dieser Gedanke, oh, da kann ich unendlich viel Eis essen. Ich habe aber auch in einem Krankenhaus mal gejobbt. Der war sehr gut bezahlt, der Job, und ich musste die Krankenzimmer putzen, ja, das erdet.
Definitiv, ja.
Und der war sehr gut bezahlt, war nur vormittags, super für einen Sommerjob, weil danach konnte ich ins Freibad fahren mit meinen Freunden. Da habe ich auf jeden Fall gelernt, wie wichtig Ausbildung ist. Also da war mir so klar, den Job möchte ich nicht dauerhaft machen.
Ja.
Also so wichtig, wie er ist und so toll die Frauen, es waren tatsächlich fast alles Frauen, die das gemacht haben, da waren, aber den Job möchte ich nicht machen. Ich muss sehen, dass ich eine gute Ausbildung habe, einfach eine gute Basis habe für einen Job, der mir Spaß macht.
War spannend. Und du bist dann danach ins BWL gewechselt, also hast BWL studiert? Oder wie ging es denn dann weiter nach dem Krankenhausjob?
Ja, dann habe ich erstmal nach dem Abitur einen kleinen Ausflug in die Pädagogik gemacht, habe Diplompädagogik für 2 Semester studiert, habe dann gemerkt, ach, das ist doch nicht so ganz das, was ich möchte. Auch da fehlte mir wieder so ein bisschen die Basis für einen wirklich wirtschaftlichen Job nachher, der auch mein Leben finanziert. Ist ja auch wichtig bei einem Job. Er soll nicht nur Spaß machen, sondern er muss auch irgendwie das Leben finanzieren. Und da sah ich nicht so viel Aussichten. Ich wollte gerne in die Erwachsenenbildung, aber da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Und die waren auch sehr schlecht bezahlt und Teilzeitjobs zum größten Teil. Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss nochmal umschwenken und muss nochmal mehr was machen, was so mathematischer ist. Und habe dann eine Ausbildung gemacht als Datenverarbeitungskauffrau. Die Ausbildung gibt es nicht mehr. Das ist, glaube ich, jetzt IT-Fachinformatiker oder so ähnlich heißt das. Und im Grunde ist es ein Mix aus einer kaufmännischen Ausbildung und Schwerpunkt IT. Ganz was anderes als das, was ich vorher gemacht hatte, aber super spannend. Und da habe ich irgendwie so meine Profession gefunden. Die Kombination fand ich einfach total spannend. Also Computerarbeit in Verbindung mit dem Betriebswirtschaftlichen. Also wie funktioniert ein Unternehmen und was kann man da in der IT unterstützen, damit es noch besser läuft.
Okay, ja, super spannend. Und wie kam es dann zu dem, was du heute machst?
Ja, da ging es erstmal weiter mit, die Ausbildung war toll. Ich habe dann als Programmiererin danach gearbeitet. Das war auch sehr spannend, aber auch noch nicht ganz passend für mich, weil Programmierung ist eigentlich recht einsam, war es zumindest zu dem Zeitpunkt. Also wir sind morgens angekommen, Hallo gesagt, Mittagsmahlzeit und abends Tschüss bis morgen. Das war alles an Kommunikation und dazwischen ging es darum, Programmcode zu erzeugen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also was eigentlich fehlt bei dieser Programmierung ist so ein bisschen die Übersetzung aus dem Fachlichen. Also die fachlichen Abläufe, die betriebswirtschaftlichen Abläufe, wie man die dann eben so übersetzt, dass ein ITler, ein Programmierer das dann versteht und das dann in eine Software gießen kann als Unterstützung für diesen betriebswirtschaftlichen Prozess, weil das ist ja immer das Ziel. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich dieser Übersetzerjob, das ist, glaube ich, mehr so mein Ding. Ich verstehe die betriebswirtschaftlichen Prozesse, da könnte ich vielleicht noch mal eins drauflegen und deshalb habe ich gedacht, ich studiere mal BWL.
Ja, danke.
Das war dann der Weg.
Sehr genau. Gut.
Und da habe ich dann auch den Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik gewählt, einfach um bei dem Thema zu bleiben, immer mit dem Ziel auch in der IT zu arbeiten. Also das war schon immer. Aber ich wollte diese betriebswirtschaftlichen Prozesse noch mal besser verstehen. Was steckt dahinter? Was macht die aus? Und es ist ja ein extrem breites Feld, aber wie kann man es eben in der IT sinnvoll unterstützen? Mhm. Und wie kann ich da ein Übersetzer in der Rolle sein?
Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass dir Kommunikation vielleicht gefehlt hat in diesem Programmiererjob. Das ist ja heute auch ein wichtiger Teil eigentlich deiner Arbeit. Also Kommunikation ist ja super wichtig. Magst du da mal näher drauf eingehen, warum das auch so ist?
Ja, also ich meine, das ist das A und O. Wenn wir nicht miteinander kommunizieren, verstehen wir uns nicht. Und wenn wir nicht richtig kommunizieren, verstehen wir uns falsch.
Ja.
Und deshalb ist es so wichtig, da den richtigen Weg zu finden und vor allen Dingen eine gemeinsame Sprache zu finden. Und es hat natürlich viel auch mit Empathie zu tun. Kann man sich in sein Gegenüber hineinversetzen oder nicht? Versteht man, woher der kommt und wo der hin will? Und kann man das nachvollziehen? Das ist ja eigentlich immer das Hauptthema. Und das war eigentlich auch immer so ein bisschen das, was mich begleitet hat in meinem Job, den ich dann gemacht habe. Ich habe dann eigentlich, dann habe bei der Lufthansa meinen ersten Job gehabt, also in der Beratung Lufthansa Systems. Da war es dann erst auch im Projektmanagement so, da habe ich erstmal eine Unterstützungsrolle dann bekommen. Da haben mich meine Chefs irgendwie relativ schnell gesehen in dieser Rolle, dass ich da reinwachsen sollte. Und da ging es hauptsächlich darum, auch Kommunikation unter den im Team herzustellen, in diesen Projektteams, weil die waren ja neu zusammengewürfelt. Also Projektteams bestehen ja immer nur für eine gewisse Zeit. Du hast, in einem Projekt hast du ein Ziel, hast einen bestimmten Zeitraum, in dem das erfüllt werden muss und dann ist es abgehakt. Das ist ja kein wiederkehrender Job. Das heißt, das Team wird immer neu zusammengewürfelt und dann musst du natürlich gucken, dass du das Team auch zusammenwachsen lässt. Es soll ja funktionieren und meistens unter Druck muss es ja funktionieren, weil du musst ja das Ergebnis. Genau, und da war Kommunikation halt immer ein Anteil, aber ohne, dass mir das groß bewusst war, muss ich gestehen.
Ja, klar.
Da ging es mir dann am Anfang erstmal darum, die Systematik zu verstehen, wie funktioniert so ein Projekt, wie setzt man das richtig auf, wie kann man das methodisch nochmal unterstützen, damit man besser weiß, wo man gerade steht. Ja. Weil häufig war es so, dass man ganz lange gearbeitet hat, über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre und am Ende kam irgendwas raus und dann war die Überraschung groß, weil das war gar nicht das, was man ursprünglich mal wollte. Oder in der Zwischenzeit hatte sich die Zeit einfach weitergedreht, also die Welt weitergedreht und die Anforderungen hatten sich verändert. Und das, was rauskam, passte nicht mehr zu dem, was man zu dem neuen Zeitpunkt dann brauchte.
Ja.
Und das war immer so mein Ding, wie kann ich das optimieren? Wie kann ich diese Prozesse verbessern? Wie kann ich es klarer machen, wo wir gerade stehen im Projekt?
Ja.
Wie kann ich besser kommunizieren mit allen Stakeholdern?
Ja, definitiv.
Also super wichtig. Wie berichte ich an das Management? Wie kriege ich mein Team so weit, dass sie mir auch klar und offen sagen, wo sie gerade stehen? Wie motiviere ich sie, dass sie unter diesem Zeitdruck, unter dem wir immer gearbeitet haben, auch ihre Leistungen richtig entfalten? Also das war auch immer ein großes Thema. Also es hat ganz viel mit Führung zu tun, was ich in dem Moment auch gar nicht wusste. Das ist mir dann auch erst mit der Zeit klar geworden. Und ich habe dann ja weiterhin auch lange bei der MAN gearbeitet in der IT und da war ich immer im IT-Projektgeschäft und habe dann auch tolle Projekte gemacht. Also wirklich schöne, spannende IT-Projekte geleitet. Und da ging es dann halt wirklich um Hunderttausende in die Millionen rein und manchmal auch mehrfache Millionengröße. Und dann hat man ja auch eine Verantwortung als Projektmanager für dieses Geld im Unternehmen. Und natürlich wurde das dafür bereitgestellt und quasi mir und dem Projektteam und dem Management natürlich auch anvertraut, das richtig einzusetzen. Ich habe da schon auch immer Druck gespürt, das dann auch richtig umzusetzen. Es hört ja nicht auf. Also du musst ja Ergebnisse liefern.
Ja.
Und wie liefere ich diese Ergebnisse richtig? Das war dann immer so meine Frage. Also wie kann ich es noch besser unterstützen in der Methodik, um zu visualisieren, die Leute mitzunehmen und dann das gemeinsame Ziel voranzutreiben?
Und was würdest du jetzt sagen, ist so einer der Schlüssel, die dabei helfen, also quasi solche hohen Budgets dann im Team am besten zu verwalten und weiterzugeben? Also was könntest du da mitgeben? Gibt es da eine Methode vielleicht, die du schon mal nennen könntest, die helfen kann?
Ach, es gibt natürlich unendlich viele Projektmanagement-Methoden. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass alle sich im Team wohlfühlen und sicher fühlen, das zu sagen, was sie denken, weil darauf ist man angewiesen. Wenn sie merken, oh, es rutscht gerade ab hier, das Projekt, dann sollte man das wissen als Projektmanager und auch das restliche Team sollte das wissen, weil nur dann kann man sagen, okay, wie können wir unterstützen, wie können wir eingreifen, wie können wir helfen? Das ist ja so ein bisschen die Krux irgendwie mit uns Menschen. Wir versuchen ja immer, uns erstmal in einem guten Bild darzustellen, was ja voll nachvollziehbar ist. Ich möchte auch nicht blöd oder mit Fehler behaftet durch die Welt gehen. Ja, ich möchte ja möglichst ein positives Ich nach außen tragen. Und natürlich möchte ich im Job nicht gleich sagen, oh, habe ich einen Fehler gemacht, shit. Ja, oder ich möchte sagen, hey, ja, aber das weiß ich besser als du hier. Das musst du aber anders machen. Ne? Das will ich ja nicht sagen, weil der andere weiß ja vielleicht doch besser, wie er es machen soll. Also bin ich vielleicht erstmal ruhig und sag nichts. Mhm. Und das ist aber in so einem Team das Schlimmste, was dir passieren kann. Als Führungskraft, wenn du da sitzt und du hast ein Team, das nicht spricht und nichts sagt. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und weil dann hat vielleicht die Führungskraft dann auch den Wunsch zu bestimmen, zu sagen, ja, dann machen wir das halt so. Und wenn ihr alle nichts sagt, dann ja, dann machen wir mal in die Richtung, macht mal. Und dann kommt so dieses
herab, von, ne? Oder
ja,
oder
genau.
So ein bisschen.
Ich gebe die Order und ihr müsst folgen.
Ja.
Aber die Teamleute, das sind ja die Experten. Die wissen ja, wie der Hase läuft in den meisten Fällen. Und wenn sie sich unterhalten miteinander, dann wächst noch mehr heraus, weil sie Wissen austauschen und noch besser werden und noch mehr Wissen erlangen. Und deshalb das Wichtigste ist, dass das Team miteinander kommuniziert. Und da sind wir wieder beim Kommunizieren.
Ja, genau. Das ist heute hier der Schlüssel.
Und ja, und dann kommt eben wieder dieses, wie aktiviere ich jetzt mein Team, dass es offen spricht, dass es miteinander in die Diskussion geht, dass es sagt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, das muss ich nochmal, da brauche ich jetzt Hilfe oder das ist jetzt schief gelaufen. Und dass man dann als Führungskraft oder als Projektmanager auch nicht sagt, ja, super, hast ja toll gemacht, ja, super Fehler, ja, aber nicht, dass das nochmal passiert.
Mhm.
Sondern, dass man dann reagiert mit, was können wir jetzt daraus lernen? Was glaubst du denn, an welcher Stelle hättest du vielleicht anders reagieren können und was hätte schon geholfen? Wer kann dir helfen? Wen können wir mit an Bord holen, der dich unterstützt?
Ja.
Und das ist eigentlich das Hauptgeschäft, was im Projekt passieren muss. Und ich glaube inzwischen auch in jedem Unternehmen.
Ja, definitiv.
Weil, also die Unternehmen stehen ja auch immer mehr unter Druck. Transformation ist das Schlagwort, aber das ist es ja. Der Markt fügt von außen wahnsinnigen Druck hinzu. Das Unternehmen selbst will wirtschaftlich sein und natürlich auch wachsen. Die Produkte müssen entwickelt werden. Also es ist ein stetiger Druck in den Unternehmen, sich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Es gibt nicht mehr die Strategie für die nächsten 10 Jahre und die fahren wir 10 Jahre lang ab. Das funktioniert nicht mehr. Auch 5 Jahre, vielleicht 2 Jahre ist schon zu wenig. Man muss so schnell reagieren können auf die Veränderungen. Und da ist es super wichtig zu sagen, hey, was können wir vielleicht anders machen? Wie können wir schneller werden? Wie können wir flexibler werden? Jetzt ist Schnelligkeit nicht immer gut, weil man muss auch nachdenken können. Aber letztendlich müssen wir schnell reagieren können, aber im guten Sinne, also bedacht. Und dazu müssen wir doch alle Mitarbeiter mit heranholen, alle Teammitglieder heranholen und sie befragen, hey, was hältst du denn davon? Also das Schlimmste war immer dieses Totschlagargument im Unternehmen, bei der MAN, bei jedem großen Unternehmen, auch bei der Lufthansa. Das sind jetzt so Beispiele. Der Vorstand hat das beschlossen, wir machen das jetzt so.
Ja.
Und das ganze Team saß da und sagte, ja, aber das ist doch, aber unter den Gesichtspunkten ist das Quatsch. Wurde das denn diskutiert? Und das wusste dann keiner.
Mhm.
Und das ist ja dann immer die Frage. Also es ist ja okay, wenn alle Einflüsse mit bedacht wurden und dann trotzdem eine Entscheidung gefällt wurde. Aber wenn man selbst in die Entscheidungsfindung nicht einbezogen wurde, weiß man nicht, was passiert und weiß man nicht, wie die Entscheidung getroffen wurde.
Ja.
Und dann stellt man natürlich auch in Frage mit seinem Expertenwissen. Ja, aber das würde ich anders machen oder das sehe ich falsch oder da, glaube ich, reagieren wir einfach falsch. Und das darf eben auch nicht passieren. Deshalb da wieder Offenheit. Klar kommunizieren, was bewegt das Unternehmen. Jetzt ist das natürlich bei einem Riesenunternehmen wie der MAN schwierig. Wie legst du da alles offen? Hast zig Hierarchiestufen, die man da erstmal überwinden muss. Aber das ist die Herausforderung in jedem Team. Also die Informationen, die man hat, übers Unternehmen auch offen zu teilen. Das ist natürlich auch, kann auch kritisch sein. Ja? Also es gibt ja auch Situationen in Unternehmen, wo man als Geschäftsführer merkt, ui, jetzt stehen wir gerade wirklich irgendwie am Rand des Abgrundes.
Ja.
Wenn ich das jetzt meinen Mitarbeitern sage, dann kriegen die erstmal alle Herzrasen und haben Angst um ihre Existenz. Und das ist auch so. Und diese Angst lähmt natürlich auch. Aber trotzdem glaube ich immer noch, ist besser, offen und klar zu kommunizieren. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das kündigt sich ja über eine längere Zeit an. Und wenn man dauerhaft offen kommuniziert, kann man eben die Mitarbeiter auch schon früher mitnehmen und sagen, hey, wir haben da gerade eine kritische Situation. Habt ihr noch Ideen? Was könnt ihr noch dazu beitragen, damit wir an der und der und der Stelle besser werden?
Ja, super spannend, weil ich denke, gerade als Teammitglied fühlt man sich dann oder auch als einfacher Mitarbeiter fühlt man sich dadurch auch viel sicherer, wenn man dann einfach nochmal von oben also das mitbekommt und mitbestimmen darf oder vielleicht halt seine Ideen mitteilen darf. Glaubst du, dass Sicherheit oder dieses Gefühl zu haben, ich bin sicher und darf hier auch sagen, was ich denke, dass das wichtig ist heutzutage in allen Unternehmen?
Absolut, immer. Also man muss sich immer so wohlfühlen, dass man Fehler zugeben mag, dass man neue Ideen bringen kann, weil davon lebt eine Gesellschaft, eine Kultur, dass man neue Ideen bringt und die eventuell weiterentwickelt und natürlich auch ein Team im Unternehmen. Also man muss sich so sicher fühlen, dass man sich ganz zeigen mag und sich nicht hinter der professionellen Maske versteckt. Ich kann alles, ich weiß alles, ich bin sowieso der Allerbeste oder die Allerbeste. Sondern eher, dass man sich natürlich auch verletzlich zeigt. Das hört sich erstmal so komisch an. Im Unternehmen will man sich nicht verletzlich zeigen. Und ich glaube, das muss man auch in Maßen tun, weil dadurch wird man ja angreifbar und es funktioniert nur, wenn alle sich schrittweise öffnen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man das kann man auch nicht von oben herab bestimmen, dass man dann sagt, die Geschäftsführung sagt jetzt, so, wir sind jetzt alle hier sicher und deshalb werdet ihr jetzt hier auch alle immer offen und ehrlich sagen, was ihr denkt.
Ja, klar, macht keiner.
Genau, dann sagen alle, jo, super.
Genau, und dann habe ich mein Gespräch in der HR gleich, wenn ich hier jetzt offen meine Meinung teile.
Genau. Ja, genau. Ja, also, und das ist natürlich auch dann wieder Führungsverantwortung. Wenn du so Sicherheit versuchst, im Team zu vermitteln, du musst dieses Team dann auch schützen vor Angriffen von außen. Also wenn sich einzelne Mitarbeiter da so präsentieren und so, ich nutze das Wort nochmal, verletzlich zeigen, obwohl ich das sonst gar nicht so viel nutze,
ja,
aber sich selbst zeigen und auch mal zu Fehler zu geben, dann werden sie natürlich auch angreifbarer von außen. Und wir leben leider häufig noch in einer Kultur, wo man eben immer die Fehler bei anderen sucht und dann schnell auf Leute zeigt und ja, aber das hat der falsch gemacht, das hat der falsch gemacht. Und davor muss man sich dann natürlich schützen, wenn man sich so einen Raum aufbaut, wo sich jeder zeigen kann und jeder auch Fehler zugeben soll, dann dürfen natürlich nicht andere von außen sagen, ja, aber dann wart ihr das ja immer. Ja, das ist ja ganz einfach. Also deshalb auch da muss man als Führungskraft sehr gut abwägen können, wie viel kann ich meinem Team zumuten? Und das ist ein Prozess. Aber ich meine, man weiß das ja, also ich glaube, jeder hat irgendwie Erfahrungen hoffe ich, in einem guten Team schon mal gemacht, wo man freundschaftlich miteinander umgegangen ist und sich aufeinander verlassen konnte. Und natürlich hat man auch immer mal vielleicht einen Kollegen gehabt, wo man das nicht so gespürt hat. Und deshalb, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen. Wenn man so ein Umfeld hat, wo man sich sicher fühlt, dann arbeitet man auch ganz anders und dann bringt man sich anders ein und die Ergebnisse werden auch besser. Da gibt es übrigens eine Studie.
Natürlich gibt es die. Erzähl.
Da gibt es eine Studie von Google. Die haben das getestet, haben, ich glaube, über 100 Teams getestet und gefragt, wann sind Teams am effektivsten? Haben ihnen unterschiedliche Strukturen gegeben, unterschiedliche Methoden. Und das Ergebnis war, unter den besten 5 waren, oder ich glaube sogar das beste Team, war das mit dem größten Vertrauensanteil. Und da kommt so ein bisschen dieses Psychological Safety her, diese psychologische Sicherheit, also das, was wir empfinden als wir fühlen uns hier wohl und können uns entfalten im positiven Sinne und können beitragen. Und das war das entscheidende Kriterium und das Team war am effektivsten in dem, was sie getan hat. Also
glaube ich sofort, ja.
Genau, es geht nicht um Skills oder um das Auftreten oder so, also im Sinne von, ich bin hier Alpha-Tierchen oder so, sondern es geht darum, wie man im Team miteinander umgeht und miteinander arbeitet.
Und stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt eine Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und ich möchte vielleicht genau das machen mit meinem Team und einfach da nochmal reingehen und schauen, was kann ich denn tun, um die zu fördern. Hättest du da vielleicht einen kleinen Praxistipp, den man sofort anwenden könnte im nächsten Team-Meeting? Also nur so eine ganz Kleinigkeit.
Ja, tatsächlich sind am allerbesten Fragen. Ich glaube, Führungskräfte, die viel mit Fragen arbeiten, sind schon auf dem richtigen Weg, weil damit beziehen sie schon ihr Team ein.
Ja.
Und eine Frage, die ich sehr liebe, ist, was übersehe ich? Weil eine Führungskraft, also als Führungskraft hat man ja auch den Druck, alles wissen zu müssen, alles können zu müssen, weil man ja eben dieses Team führt und dafür auch ausgewählt wurde. Aber das ist eigentlich gar nicht das Entscheidende.
Ja, klar.
Dafür hat man ja das Team.
Eben, die sehen ja auch.
Die Experten sind ja genau. Da. Also da die einfache Frage stellen, was übersehe ich denn? Oder was übersehen wir als Team? Um auch die nochmal zu fragen, die vielleicht sich noch nicht geäußert haben. Auch da, es gibt auch natürlich im Team immer ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Mal den, der ganz viel spricht.
Ja.
Jemanden, der gar nicht spricht. Jemanden, der sehr viel erst zuhört und dann spricht.
Ja.
Also es gibt ja immer ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und alle muss man ja so ein bisschen rauskitzeln. Und das ist halt super wichtig. Auch da, das ist immer so mein Ansatz. Ich mag immer so gerne so agile Methoden. Das heißt eigentlich immer, man bezieht alle mit ein und jeder muss mal ran. Aber ohne, dass er gezwungen wird, sondern alle arbeiten gleichzeitig, aber jeder für sich. Und dann bringt man die Ergebnisse wieder zusammen. Also das nutze ich super gerne in Workshops, in Arbeiten mit Teams, also im Umsetzen von Projekten. Dass man immer wieder schaut, dass man alle mit einbezieht und auch alle hört und allen eine Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Und manchmal ist das eben auch ein Post-it, auf der das geschrieben wird. Ja? Wenn man denjenigen vielleicht nicht rauslocken kann, weil er so introvertiert ist und so wenig sagt. Aber das Wissen hat er ja trotzdem. Ist ja trotzdem ein Experte in einem Bereich. Und deshalb ist er ja auch in dem Team. Und deshalb hat man ja die Mitarbeiter auch eingestellt, deshalb, dass sie mitdenken sollen.
Ja, mir hat das auch immer total geholfen. Ich war ja bei Jochen Schweizer und wir haben auch ganz oft solche Meetings gehabt. Und dann gab es eben die Runden mit Post-its und da einfach draufschreiben zu können, als eher introvertierte Person und das dann hinhängen zu können. Das hat mir total geholfen tatsächlich einfach, um meine Meinung auch klarer formulieren zu können.
Genau, dann kann man einen kurzen Moment drüber nachdenken, wie formuliert man das,
ja.
Bringt es aufs Papier und ich glaube, da gibt es ganz viele Momente auch, wo man dann sieht, oh, okay, die anderen haben die Punkte auch, das ist gut. Also, aber auch darüber sieht man wieder als jemand, der so einen Workshop macht oder als Führungskraft, sieht man, oh, wenn die Punkte mehrfach kommen, dann haben sie ein größeres Gewicht. Also es ist auch ein ganz einfaches Bild, ganz einfach visualisiert. Wenn es viele bringen, dann ist es ein Thema. Dann muss man da ein Augenmerk drauf legen.
Ja.
Und so kann man halt Leute hervorlocken quasi. Sehr praktisches Tool, ja. So ein Post-it.
Ja, einfach nur das einfache Post-it. Ja, spannend. Und das heißt also, du gehst jetzt auch direkt in die Unternehmen mit rein und unterstützt damit Workshops und bringst dann deinen Methodenkoffer mit. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Über die Jahre habe ich jetzt so einiges an Methoden angesammelt. Und was ich halt super gerne mache, ich habe neulich eine witzige Übung mit AI gemacht. Ich habe ChatGPT, ich wollte einen Workshop vorbereiten und es ging um so eine Aufwärmphase, Menschen, die sich nicht kennen und wie sie sich kennenlernen. Also jeder soll sich vorstellen und soll mal seine nützliche Superpower nennen und seine unnütze Superpower.
Oh, sehr cool.
Ein kleiner Aufwärmtrick so am Anfang. Und dann habe ich selbst überlegt, ja Mist, da muss ich ja ein Beispiel von mir bringen. Was sage ich denn da? Ja. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, was ist denn meine nützliche Superpower? Also herrlich, Chat kennt mich auch schon irgendwie ein bisschen, weil ich ja auch täglich mit ihm kommuniziere oder ihr.
Ja.
Und mit dem System.
Ja.
Und da kam dann, ja, also nützliche Superpower, du denkst in Strukturen und machst alles zu einem Projekt.
Da kommt der Projektmanager raus.
Genau,
ja.
Okay, das war jetzt nicht so schwer, das stimmt. Ja. Und das ist auch so. Also ich komme halt mit so einem Methodenköfferchen und ich denke sehr schnell in Strukturen. Wie kann man das strukturieren? Wie kann man es visualisieren? Und dadurch, dass ich so ein paar, ja, in meinen 15, 20 Jahren jetzt schon im Job da einfach gelernt habe, wie man solche Methoden anwendet, kann ich relativ schnell einfach eine herauszaubern und sagen, okay, dann machen wir das doch mal so. Und wir visualisieren es mal so und arbeiten dann nach folgender Methode daran und versuche dann immer zu schauen, wie reagiert die Gruppe. Also versuche vorher die Gruppe kennenzulernen und darauf das anzupassen. Ich komme jetzt nicht und sage, wir müssen jetzt Methode A, B, C, D so runterrattern, sondern muss angepasst sein an die Gruppe und an das Thema. Und dann finde ich es immer toll, und gerade weil die Unternehmen jetzt eben in diesen ständigen Veränderungsprozessen sind, ist im Grunde alles ein Projekt. Alles ist wieder eine neue Situation, hat ein schnelles Zieldatum und muss schnell umgesetzt werden mit der Manpower, die man hat. Ist ja auch eine Herausforderung bei Fachkräftemangel.
Mhm.
Also muss man alles aktivieren, was man hat. Und da komme ich dann eben ins Spiel und sage, okay, ich helfe euch, das Projekt aufzusetzen, aber auch umzusetzen. Ich helfe auch gerne bei der Umsetzung, weil das finde ich gerade spannend. Ich will, mein Lieblingsspruch ist immer, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. A-Team, falls du das jemand aus den 80ern kennt, ne? Eine TV-Serie. Ja, aber das ist wirklich so. Also wenn der Plan, den ich am Anfang gemacht habe, auch nachher aufgeht. Und bei agilen Methoden ist es natürlich alles eine viel kürzere Phase. Man hat viel schneller Erfolgserlebnisse. Und das ist auch super wichtig, dass man nicht Projekte macht, die tausendseitiges Fachkonzept haben. Mhm. Das habe ich auch schon gemacht. Und dann 3 Jahre laufen und am Ende landet man eben da, genau, ja, wo man nicht sein darf eigentlich. Deshalb, also kurzfristige Themenblöcke sich vornehmen, kurzfristige Ziele setzen und die aber auch immer wieder anpassen. Also immer wieder neue Ziele setzen, immer wieder neu darauf hinarbeiten.
Ja, super spannend. Und du hast ja auch einen skandinavischen Background oder zumindest eine große Liebe für Skandinavien, sagen wir es
ja,
mal
beides
so.
Ja, beides. Also was heißt skandinavischer Background?
Ja, also, erzähl mal.
Ja, wir waren mit der Familie, hatten wir die Chance, für 2,5 Jahre nach Stockholm zu gehen und dort zu arbeiten. Das war fantastisch, muss ich sagen. Also im Rückblick, es war herausfordernd während der Zeit und es war aber trotzdem ein wahnsinnig tolles Abenteuer und ich glaube, hat uns als Familie auch nochmal ganz anders zusammengeschweißt und ja, und war für uns alle einfach absolut bereichernd. Also wir sind damals beide, mein Mann und ich waren beide bei der MAN und hatten die Chance, mein Mann hatte die Chance, so einen Expat-Vertrag bei Scania zu haben, was Scania gehört auch zur Volkswagen-Familie. Genau wie MAN und da findet halt so ein Austausch auch statt unter Führungskräften und ich konnte dort auch als Projektmanager starten und auch in der IT, also im Grunde der gleiche Job wie bei der MAN auch. Mhm. Und ich muss sagen, die Schweden waren schon zu dem Zeitpunkt deutlich weiter mit agilem Arbeiten, als wir es hier in Deutschland waren oder hier, wie ich es auch kennengelernt hatte. Ich hatte mich mit agilen Methoden vorher schon beschäftigt. Also so 2017 habe ich angefangen, mich mit agilen Methoden zu beschäftigen. Da war das so ein Buzzword. Ja. Agil. Ja, jetzt müssen alle agil werden. Kamen dann auch so Sprüche, ja, wir sind doch schon agil und so. Das war dann immer das ist wirklich so, passt aufs Bullshit-Bingo.
Ja, genau.
Nein, wir waren nicht agil, kann ich nur sagen. Und da habe ich aber gelernt, wie man wirklich agile Projekte angeht. Bin relativ schnell in die Rolle eines Scrum Masters gedrängt worden, von dem ich theoretisch schon wusste, was er zu tun hat. Und dort durfte ich es praktisch ausprobieren mit einem agilen Coach an der Seite. Das war sehr spannend und sehr intensiv, diese Zeit. Da bin ich auch voll in, also voll mal gegen die Wand gerannt. Ja, also ich kam als Projektmanager hin. Sie haben gesagt, Sie haben ein kritisches Projekt, was gerade struggelt, sollte eigentlich schon zum Jahreswechsel fertig sein. Und ja, dummerweise war jetzt schon Sommer. Also schon deutlich über die Zeit. Und ich sollte das jetzt in Ordnung bringen und zum nächsten Jahreswechsel dann fertig bringen. Und ich so, ha, okay, seid ihr sicher, dass ich da die Richtige bin? Ja, du probierst das jetzt mal. Also auch mit sehr viel Verantwortung sofort. Das fand ich auch sehr spannend. Die sind da sehr schnell dabei und sagen, mach mal einfach, versuch's mal. Und wenn du Hilfe brauchst, komm halt vorbei. Genau. Schnell reinschmeißen. Das war doch bei dir auch so.
Ja, ja,
ne?
Genau. War bei mir genauso. Also wenn ich
mal reinschmeißen und dann, da muss man es machen.
Du machst das schon. Ja, genau. Geh schwimmen. Ja.
Und dann habe ich das gemacht und kam in ein Team, was kein Team so richtig war. Ja. Also irgendwas funktionierte da nicht. Und ich habe halt erstmal angefangen mit Versuchen rauszufinden, wo steht das Projekt.
Ja.
Habe das ganze Team mitgenommen, habe das visualisieren lassen. Was glaubt ihr, wie viel müssen wir noch tun, um das Ziel zu erreichen? Und alle waren so, ja, 70-80% sind wir jetzt und dann haben wir es bald. Und die Themenblöcke haben wir noch, die haben so und so viel Gewicht im Vergleich zu den alten. Also damit man auch so eine Relation hat. Man muss ja auch aus Vergangenem immer lernen. Also das haben wir relativ gut hinbekommen. Und dann kam ein Kollege zu spät rein in das Team. Und der sagte, nee, wir sind bei 20%. Ist das jetzt der Allwissende oder ist es der, der gerade das Team nur stört und sich wichtig macht? Ja. Ja? Und das habe ich dann ein bisschen weiter beobachtet und nach einer Zeit habe ich festgestellt, es war ein externer Programmierer, der einen großen Anteil hatte an dem Projekt. Aber ich hatte das Gefühl, der stört. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Chefin gesprochen, also die verantwortliche Managerin für das Projekt,
ja,
habe ihr das erzählt und habe gesagt, ich glaube, da haben wir ein Problem. Wir müssen mit dem sprechen persönlich und vielleicht auch mal den Key-Accounter ansprechen, also von der Dienstleistungsfirma, von dem wir ihn eingekauft haben. Das haben wir dann alles gemacht. Es hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Und immer, wenn der gesprochen hat, war es so, dass das Team verschwunden ist. Das war so wie, weiß ich nicht, alle stehen zusammen und sprechen und er sagt was und alle verschwinden oder verstummen. Und das war genau diese Situation. Alle werden stumm und sagen nichts mehr. Und das war so ein Alarmzeichen für mich, dass ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, wir müssen den austauschen. Bin dann eine Etage höher gegangen zu der verantwortlichen Managerin darüber, die über das Budget entschied für das Projekt. Und die musste ich natürlich einweihen, war eine der Stakeholder. Und habe dann gesagt, ich möchte den gerne ersetzen. Mhm. Und sagt die, wer sagt das?
Oh, okay.
Und ich stand da so, ja, ich. Und dann sagt sie, ja, und hast du das Team gefragt? Na, ich das Team fragen. Also das kannte ich jetzt aus Deutschland nicht so. Also da war eher gewünscht, dass man als Projektmanager Entscheidungen trifft und sagt, ich möchte jetzt einen Teamwechsel haben, hier einen Teammember austauschen. Dann wurde das so gemacht, weil die Entscheidung wurde vom Projektmanager gefällt.
Ja.
Und das wurde gewünscht, solche Entscheidungen zu treffen. Da dachte ich, ja, das mache ich natürlich jetzt weiter so.
Ja.
Aber die hat mich damit nicht durchgelassen. Die hat dann gesagt, nee, du musst das Team erst fragen. Und das hat mich am Anfang voll verwirrt, weil ich dachte, naja, aber der tritt ja immer so auf, als wäre der super Programmierer und hätte 80% des Projektes schon geschafft.
Ja.
Also soll er doch, wenn alle sagen, ja, wenn der jetzt wegbricht, dann bricht unser ganzes Team zusammen.
Mhm.
Dann sagt sie, ja, aber du hast mir das doch gerade anders geschildert.
Mhm.
Ah, auch wieder recht.
Ja.
Also haben wir das ganze Team zusammengerufen. Ich habe meine Meinung geschildert und habe gesagt, ich merke, wenn dieses Team-Member spricht, dann seid ihr alle still und verschwindet und es passiert nichts mehr. Also wir entwickeln uns nicht weiter. Und das war auch der Knackpunkt tatsächlich. Mhm. Die haben auch gesagt, oh, das ist aber doch ein, der programmiert doch gut und so. Dann sag ich, ja, aber das ist wirklich, der hemmt das Team in der, im Lernen,
ja,
im Weiterentwickeln. Und wir brauchen alle wirklich auf den Zehenspitzen. Wir haben das Projekt schon einmal versemmelt quasi, die Deadline schon einmal versemmelt. Wir müssen vorankommen. Und plötzlich war das klar. Und dann haben die alle gesagt, ja, stimmt. Nee, okay. Was ist dann die Lösung? Genau. Haben sich getraut, weil ich ihnen den Raum auch gegeben habe und gesagt habe, ich würde das mittragen. Und lass uns lieber überlegen, was können wir noch machen? Und natürlich meine, die Managerin eben auch mit dahinter standen und gesagt haben, ja, dann stellen wir halt zwei Leute ein, wenn der so viel geleistet hat. Also dann holen wir uns zwei Entwickler. Oder wir suchen uns einen Senior-Entwickler, der halt besonders gut ist. Und ihr dürft mit dabei sein bei den Bewerbungsgesprächen.
Ach, das ist ja auch toll. Ja. Ja,
haben wir auch gemacht.
Wahnsinn.
Und ja, das hat dann auch funktioniert. Also ja, das war mein Dämpfer als deutsche Mentalität dahin. Ja, ich treffe mal Entscheidungen.
Ja gut, aber du warst es ja so gewöhnt. Genau. Und dann einfach diese Erkenntnis zu haben, dann wirklich, man bezieht alle mit ein. Das ist ja ein super schönes Learning eigentlich. Auch für jede Führungskraft, die das jetzt hier hört.
Absolut. Also lieber mal das Team fragen, auch wenn das eine unbequeme Frage ist. Also übrigens das auch bei dieser psychologischen Sicherheit, man geht da in so Räume, die unbequem sind. Ja. Natürlich war das unbequem, dem Team zu sagen, ja, den wollen wir jetzt freisetzen, weil die gesagt haben, ja, aber der war von Anfang an dabei, der kennt das alles durch und durch. Was machen wir denn dann? Ja, geht ja auch Wissen weg. Natürlich geht Wissen weg. Ja. Aber das wog weniger schwer nach meinem Dafürhalten, als das Team wirklich empowern. Und also als Chef oder als einer der Hauptentwickler muss er den anderen Entwicklern auch das Gefühl geben, dass sie auch was beisteuern können. Das gehört auch zum Teamgefüge dazu.
Ja, natürlich.
Und ja, also super wichtig, dass man auch mal unbequeme Dinge geht.
Mhm.
Mache ich auch nicht gerne.
Nee, machen wir alle nicht gerne, aber manchmal muss es eben sein. Und am Ende hat man dann das tolle Ergebnis und alle fühlen sich wieder wohl.
Und das war eben grundsätzlich in Schweden so, wenn man gemeinschaftlich das Ziel auch festgelegt hatte, dann liefen auch alle mit. Und zwar mit einer Motivation, die ich von hier nicht kannte, die ich aus Deutschland tatsächlich nicht kannte. Ich habe Workshops, vorher in Deutschland gemacht, eben auch immer im Projektumfeld. Mann, manchmal muss man die echt lange motivieren, dass überhaupt mal 2, 3 Post-its schreiben. Und als ich das erste Mal dann sagte, irgendwie in Schweden so, ja, und jetzt schreibt bitte zu dem und dem Thema mal je ein Post-it zu, was ihr dazu meint. Und dann fing die alle an und schrieben ganz wild. Und ich so, wo bin ich denn?
Was ist das?
Plötzlich sind alle dabei. Also ja, die kannten das einfach schon. Also diese Meinung immer mitzuteilen, das ist ganz, ganz normal in Schweden, dass man beteiligt wird. Und das fordern die eben auch ein. Und das ist das Tolle.
Ja. Ja.
Das ist die Unterstützung für die Führungskräfte. Die haben wir leider hier noch nicht. Da müssen wir noch zu viel an uns selbst arbeiten als Führungskraft. Müssen wir noch sehr selbst das vorantreiben, dass wir diese Basis überhaupt erstmal schaffen, dass die Leute mitbestimmen wollen und auch können.
Ja, aber das ist ja auch ein tolles Role Model dann. Also einfach, dass man weiß, es funktioniert eben auch anders und in anderen Ländern ist es schon so. Das heißt, man kann das auch unterstützen und dahin bringen. Also das ist richtig toll. Ja. Und mich würde jetzt noch interessieren, was ist denn deine unnütze Superpower?
Oh ja. Da habe ich mit meiner Family drüber diskutiert. Ja. Die konnten mir da auch nicht helfen. Ich habe auch ChatGPT wieder gefragt.
Natürlich.
Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich arbeite noch dran übrigens bis zu dem Workshop. Aber Chat hat gesagt, ich suche eben für alles auch ein Projekt. Also ich, das ist auch so ein bisschen die unnütze Power, weil im Privatleben muss das nicht unbedingt immer sein. Also das ist vielleicht eher hemmende Superpower, weil es gibt ja auch Momente, wo man sich mal entspannen sollte und nicht nur in Projekten denken sollte, was man noch alles tun muss, um das Ziel zu erreichen. Und da bin ich tatsächlich nicht so gut.
Ja, da aber können gut. Viele, glaube ich, dran arbeiten. Ja, also ich
aber
auch.
Eine unnütze Superpower, die, also ich wurschtel ich mich auch immer sehr, sehr in Themen rein, ob das nun der Hausputz ist und mein Mann dann sagt, möchtest du das Parkett auch noch von unten putzen? Oder auch wirklich, ja, einfach so lange irgendwas ausprobieren, bis es irgendwie klappt. Das ist so mein, vielleicht manchmal auch meine unnütze Superpower, weil manchmal kann man auch schon vorher aufgeben.
Ja, das stimmt. Bei manchen Sachen schon. Und gleichzeitig ist es ja auch eine super Superpower, wenn man dran bleibt. Ja, super spannend. Möchtest du uns noch mal kurz was zur psychologischen Sicherheit erklären? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich noch mal bei allen auch angekommen ist, was das genau ist.
Ja, also psychologische Sicherheit heißt im Team, dass man jederzeit Fehler zugeben kann, jederzeit bereit ist zu lernen, beizutragen zum Team, also sich zu öffnen und Ideen zu liefern. Ja, und das, was wir so flapsig unter Fehlerkultur sagen, das ist im Grunde damit gemeint. Also, aber auf eine leichte und einfache Art, also nicht pressend von oben, sondern dass jeder bereit ist, das zu liefern. Und das heißt, so ein bisschen seine professionelle Rolle ablegen und bereit sein, mal dem Team beizutreten, beizutragen zu Ideen, dann auch mal einen Fehler zuzugeben und daraus zu lernen. Also das Lernen hat eigentlich den größeren Fokus und dann wirklich ja, mit dem Team gemeinsam zu wachsen. Und das ist echt ein Thema, glaube ich, was vielen schwerfällt zu etablieren, weil das hört sich erstmal so groß an. Aber ich habe ja eben schon ein Beispiel gesagt, eine Frage. Es gibt ganz viele von diesen Aktivierungsfragen, auch dass man als Führungskraft immer als Letzte spricht. Man muss nicht als Erstes immer losprotzen, ja, das wollen wir jetzt so machen und da, sondern man kann das Thema auch erstmal eröffnen, sagen, hier, das und das ist die Situation, Offenheit. Und dann fragen, so, wie seht ihr das? Was könnten wir denn dazu beitragen? Was habt ihr denn noch für Ideen? Und dann am Schluss kann man mit seiner Sache kommen. Natürlich hat man sich als Führungskraft schon Gedanken gemacht, in welche Richtung es gehen soll. Aber es geht nicht darum, die eigene Meinung durchzusetzen, sondern das Team mitzunehmen und vor allen Dingen die Ideen mit aufzugreifen. Und dann, ja, also der dickste Fisch am Tisch spricht als Letztes, zum Beispiel. Oder, ja, genau. Es gibt ganz viele kleine Möglichkeiten. Und da ich das so liebe, so kleine Methoden, wie man Sachen schnell zum Ergebnis bringt und schnell umsetzen kann, habe ich halt gedacht, was sind denn eigentlich diese ganzen Kleinigkeiten, die man so einsetzen kann, um das voranzubringen im Team, dieses Vertrauen. Und da habe ich mir halt ein bisschen Gedanken gemacht und habe das in ein Methodenköfferchen wieder zusammengepackt für mich und habe gesagt, ja, das ist eigentlich etwas, was ich super gerne auch teilen möchte, weil das ist auch tatsächlich die Basis für alles, was ich dann danach mache mit den Teams. Wenn ich solche Teams habe, die schon so offen arbeiten, dann ist das Projekt durchführen für mich nur noch eine Kleinigkeit. Und das ist immer so der Starting Point. Also man muss immer erst dieses Team so aufgebaut haben mit dieser Sicherheit, dass man dann die Projekte einfach umsetzen kann. Und deshalb habe ich das mal zusammengepackt in einen Kurs tatsächlich, den ich gerade entwickle noch und der bald rauskommt. Und der ist für Führungskräfte gedacht und dass sie so kleine Hilfestellungen haben im Alltag, im Arbeitsalltag. Ob das nun das Teammeeting ist, was können Sie sich da vielleicht für Fragen vorher zurechtlegen oder für kleine Übungen machen, damit das Team schon gleich mit den Business-Anforderungen schon gleich dieses Vertrauen aufbaut. Also es geht nicht darum, dass man die ganze Zeit nur Teambuilding macht, sondern es geht darum, dass man seine Arbeit macht und dabei das aber in der richtigen Art verpackt quasi. Also so. Genau, wie ich schon gesagt habe, du kommst mit einem Thema rein, du brauchst neue Ideen dazu, dann frag halt. schildere die Situation, leg die Situation offen und frag, bevor du mit deiner eigenen Idee kommst. Oder frag am Ende, so jetzt haben wir toll hier alles diskutiert und jeder hat seine Meinung gesagt, aber vielleicht die zwei da hinten doch nicht, das sagt man dann vielleicht nicht. Und dann spricht man die nochmal konkret an und was ist denn deine Meinung dazu? Oder was siehst du vielleicht noch einen Hinderungsgrund, das so zu machen?
Ja, auch total wichtig. Ja.
Also einfach mal Perspektivwechsel einzunehmen von allen und das auch einzufordern. Und das sind Fragen, relativ kleine Bausteine, die man schnell im Arbeitsalltag nutzen kann und dann dadurch Schritt für Schritt dieses Vertrauensverhältnis im Team aufbaut.
Ja, also ich stelle mir das total hilfreich vor, auch gerade für neue Führungskräfte oder Leute, die auch in die Rolle noch reinwachsen müssen, einfach da sowas an der Hand zu haben.
Auch tatsächlich auch für gestandene Führungskräfte interessant, weil ich auch so einen Anteil mit drin habe, wie gut bin ich denn da schon? Also auch so eine Selbstreflexion,
ja,
wo stehe ich
denn
da schon? Wie mache ich das denn typischerweise? Feedback geben und Feedback nehmen, auch als Führungskraft, auch ein Thema. Also natürlich muss man Feedback geben an seine Mitarbeiter, aber akzeptiere ich auch Feedback von meinen Mitarbeitern? Und wie nehme ich das auf? Wie gut bin ich denn da schon? Und wie kann ich das vielleicht noch verbessern? Und wie kann ich das durch einfache Fragestellungen, einfache Methodiken in meinem täglichen Verhalten ändern und das damit vorleben? Und dann wächst das Team auch automatisch da rein.
Ja, ich glaube, es gibt auch schon eine Warteliste, gell? Die verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Gerne.
Ja, und sobald der Kurs dann rauskommt, das ist vielleicht für alle spannend, die das hier heute hören.
Super, gerne.
Ja, okay, dann abschließend würde ich sagen, wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen, psychologische Sicherheit, Transformation, Leadership. Wie würdest du denn sagen jetzt, du kommst ja aus der IT jetzt quasi und jetzt bist du im Projektmanagement und was war so vielleicht eine der wichtigsten Sachen, die du jetzt auf dieser ganzen Reise schon mitnehmen konntest, einfach für dich allgemein jetzt auch, du hattest ja diese Wechsel dann auch am Anfang, also wie findet man vielleicht auch seinen Weg in so einem Umfeld, also vielleicht will jemand auch in die Richtung gehen, also was, oder wie findet man seine Profession?
Ja, wie findet man seine Profession? Ja, das ist ja. So eine gute Frage, also ich glaube, da muss man wirklich ausprobieren.
Ja.
Also am allerbesten, wenn man Schüler ist, wenn man Student ist, Praktika machen, also irgendwo in ein Unternehmen gehen, das mal einfach ausprobieren,
ja.
Einfach mal anschauen.
Ja.
Ich wollte auch mal Architektin werden, hab bei einem Architektenpraktikum gemacht, habe danach gesagt, nee, auf keinen Fall. Ja, weil man hat so irgendwie eine Vorstellung von einem Job und man muss das ja auch erstmal für sich erarbeiten. Genauso wie, also ich bin da reingerutscht in dieses IT-Umfeld. Ich habe bei meinem Bruder am Anfang Word, Excel und was ist Windows-Kurse genommen. Der hat mir in einem Crashkurs das erklärt vor meinem Bewerbungsgespräch, damit ich nicht ganz blöd war. Ja, also wir sprechen hier von den 90er Jahren, muss ich dazu sagen. Ja. Also da war das noch nicht so verbreitet, da hatte noch nicht jeder einen Rechner zu Hause und da war das wirklich, da war das was ganz Neues und auch dieser Ausbildungsberuf war noch gar nicht so alt und hatte sich auch schon über die Zeit stark verändert. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, es ist unheimlich schwer, ausprobieren, auch seinen Talenten folgen. Ist ja auch das, was man als Führungskraft machen muss. Die Talente seiner Mitarbeiter herausfinden und die da fördern und nicht pressen in Themen, wo sie nicht reingehören, außer man möchte sie dahin weiter. Also man merkt, sie haben dann Talent und möchte ihnen einfach zeigen, dass sie diese Hürde auch nehmen können. Das ist was anderes. Aber nicht in Dinge reinquetschen, die einem nicht liegen. Sondern man muss schon irgendwie merken, wo sind meine Talente und wie kann ich die gut einsetzen. Und meins war definitiv nicht programmieren.
Dafür die Projekte. Ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, das war heute ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke, dass ich dich heute interviewen durfte.
Ja, danke, dass du es gemacht hast. Also es ist total schön, mal auf dem anderen Stuhl zu sitzen.
Genau.
Das fand ich jetzt auch sehr spannend.
Ja, super. Nee, und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zu unseren Projekten.
Auf jeden Fall.
Genau. Und vielen Dank dir, liebe Silke.
Danke, Sophia. Vielen Dank, dass du das gemacht hast.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.